Heiliger Geist, ich danke dir jetzt für diesen Sonntagmorgen. Heiliger Geist, du bist so gewaltig. Du bist die Kraft Gottes, du bist die Gegenwart Gottes. Du bist in unser Leben gesandt als Pfand, dass Gott für uns ist, dass er uns liebt, dass er da ist. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt die Herzen berührst, die Ohren öffnest, jeden gibst, was er braucht, dass du jeden abholst, wo er ist. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Ohne dich geht gar nichts. Du bist der Strom in unserer Leitung. Du bist das, was wir brauchen in unserem Leben. Und ich danke dir, dass jeder Tag die Chance ist, aus Kraftlosigkeit herauszukommen, hinein in die Kraft Gottes. Heiliger Geist, du willst viel mehr, als wir es wollen. Du hast viel mehr des Ja und des Amen in dir als wir. Darum brauchen wir nicht zweifeln, ob du willst. Du willst. Du willst. Und du wartest auf uns, nicht wir auf dich. Du wartest auf uns. Und danke, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst bei jedem Einzelnen. Du bist größer als jede Not, als jede Sorge. Halleluja. Amen. Und ich bete auch, dass das Wort ausgeht jetzt, dass du meinen Mund füllst und das weitergibst, was du weitergeben willst, Heiliger Geist, weil du gut bist. Amen. Halleluja. Matthäus 7, Vers 7. Matthäus 7, Vers 7. Wir fangen heute mal ganz einfach an. Ganz einfach. Sag mal ganz einfach. Nicht kompliziert. Okay. Die Bibel sagt hier, bittet, so wird euch gegeben. Wenn du nicht hast, warum hast du nicht? Weil du nicht bittest. Das ist ganz einfach. Jedes Kind versteht es. Die Mama sagt zum Kind, wenn du ein Eis willst, fragt die Mama, Mama, ich hätte gerne ein Eis. Wenn das Kind nicht fragt, gibt es kein Eis. Ganz einfach. Wir denken, wir brauchen gar nicht fragen, weil Gott will ja gar nicht. Ihr natürlich nicht, aber die Religiösen. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Spüre heute Morgen ganz einfach diese Predigt zu beginnen. Nicht hochgeistlich, sondern ganz einfach. Dir zu sagen, dass wir manchmal zurückkommen müssen zu den Anfängen des Glaubens, zu den ganz einfachen Dingen. Dass wir nicht komisch werden, dass wir nicht spooky werden, dass wir nicht abgehoben werden. Gott will uns in die Tiefe führen, das weiß ich und das ist alles dran. Aber heute Morgen spüre ich für dich, dass wenn du bittest, wird dir gegeben. Amen. Wenn du suchst, wirst du finden. Wenn du anklopfst, wird dir aufgetan. Amen. Was sagt uns das? Gott hat das Ja und das Amen in sich für dich. Er hat einen guten Plan mit dir. Er möchte dir alles geben, was du brauchst. Aber da gehört halt nun mal so kleine Schritte dazu. Ganz oft gibt Gott Gnade, wo es dir trotzdem gibt, obwohl du nicht gesucht hast, obwohl du nicht angeklopft hast, obwohl du nicht gebeten hast oder gebetet. Ja, das ist Gnade. Aber der Vater liebt es, wenn wir nicht vergessen, wo es herkommt. Wenn wir nicht vergessen, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Amen. In dem Bitten ist auch Gebet mit drin, ist Fürbitte mit drin. Unser Thema, wo wir gerade drin sind mit der ganzen Gemeinde. Wo Gott uns hinführen will, wo Gott uns tiefer reinführen will, wo Resultate kommen sollen. Wir beten ja nicht um des Gebetes willen, sondern wir beten, damit ein Resultat kommt. Wir essen auch nicht um des Essens willen, sondern wir essen, weil wir Energie brauchen, um des Resultates willen. Und Gott hat einen Plan mit dir und mit mir. Und er braucht dich dazu. Amen. Ist das gut? Macht euch das nochmal bewusst, die Tage so. Macht es nochmal in deinem tiefsten Innern bewusst. Letzte Woche haben wir gebetet und ich habe euch gesagt, über die Woche bewegt dieses Thema mit dem Heiligen Geist. Ich hoffe, ihr habt es gemacht, die ihr da wart oder die Predigt gehört habt und ich hoffe, ihr habt eine Entscheidung getroffen. Keine schnelle, sondern eine bewusste Entscheidung, eine tiefe Entscheidung. Wisst ihr, wir sagen schnell ja, ja und schnell nein, nein, aber Gott vergisst unser ja, ja nicht und unser nein, nein auch nicht, weil er uns ernst nimmt. Und es ist wichtig, dass wir anfangen, Gott ernst zu nehmen, und zwar in jedem Bereich, positiv ernst zu nehmen. Amen. Jesus gibt hier eine Anweisung noch vor der neuen Schöpfung, aber trotzdem möchte ich es euch heute Morgen sagen. bittet, so wird dir gegeben. Gott ist der Geber der guten Gaben. Wisst ihr, dass das alles beinhaltet? Wenn du keine Lust zum Beten hast, bitt ihn doch, dass du Lust bekommst zum Beten. Ist das schwierig? Ist nur eine Entscheidung entfernt. Kannst aber auch jahrelang verbringen und sagen, ja, ich bin nicht so der Gebetstiger, es liegt mir nicht so. Ich gehe lieber mittags Kaffee trinken mit meinen Freunden. Abends ins Kino, da spüre ich mehr, da kommt mehr rüber. Aber wie heißt es, wir haben nicht, weil wir nicht. Von nichts kommt nichts. Ich habe schon mal gesagt, du kannst zu Gott sagen, ob das Zehnte geben ist, ob das Opfer geben ist, ob das Zeit investieren ist. Wenn Gott sagt, gib mir und ich will es segnen und du sagst, ja, ich habe keinen Bock, dann sagt Gott, gib mir dein Nichts. Und dann segnet Gott dein Nichts und du hast das gesegnete Nichts, was es gibt. Versteht ihr mich? Du gibst Gott eine leere Hand, da ist nichts drin. Sag Gott, segne ich für dich. Das segnet auch dein Nichts. Könnt ihr mir folgen? Das ist nicht bekloppt, sondern ist die Wahrheit. Wenn wir das verstanden haben, dann verstehen wir auch das, wenn wir etwas geben. Und wenn es nur das Schärflein der Witwe ist, wird Gott es segnen. Versteht ihr das Prinzip? Es geht darum, dass du gibst. Wenn du ein Gebet gibst, wenn du Zeit gibst, wenn du ein Ohr gibst und jemand zuhörst, wenn du dich öffnest, Gott belohnt dich immer. Er ist immer bei dir. Er wird dich nie verlassen noch versäumen. Er hat seinen Heiligen Geist in dich hineingegeben als Unterpfand. Philemon 1, oder es gibt ja nur Philemon Vers 4. Ich glaube, dass Gott einen Plan mit dir und mit mir hat und er uns in diesem Plan verändert, um an den Punkt zu kommen, wo er uns gebrauchen kann. Glaubt ihr das? Vielleicht bist du jemand und sagst, oh, wenn ich ein Flugzeug sehe, komme ich ins Schwärmen und ins Träumen. Wenn ich so einen Propeller höre, denke ich, oh, ich möchte unbedingt Pilot werden. Niemand hat was gegen dich, wenn du Pilot werden willst. Aber was ist die Voraussetzung, um Pilot zu werden? Eine Ausbildung, danke Marion. Du brauchst eine Ausbildung. Wisst ihr, wenn Gott mit uns ein Ziel hat, wo er sagt, ich möchte mit dir fliegen, musst du gelernt haben, wie man fliegt, wie man ein Flugzeug fliegt, wie man Pilot ist. Hast du es? Mach's nochmal kurz weg. Ich glaube, Gott hat ein Ziel mit dieser Gemeinde. Gott hat ein Ziel mit deinem Leben. Wer weiß noch, was ich immer sage, was du mitnimmst in die Ewigkeit? Eine einzige Sache nimmst du mit in die Ewigkeit. Wer weiß es noch? Nee. Martin, sag's richtig. Die Menschen, wo ihr Leben Jesus geben, warum? Durch dich. Du nimmst Menschen mit in die Ewigkeit. Das ist das Einzigste, was du mitnimmst in die Ewigkeit. Du nimmst deine Klamotten nicht mit. Du nimmst dein Haus nicht mit, dein Auto nicht, dein Kontostand, dein Ruhm, deine Position. Du nimmst nichts mit. Okay. Dann ist das Einzigste, was Ewigkeitswert hat in deinem jetzigen Hierleben, ist was? Menschen. Menschen zu bekehren ist das Einzigste, was du mitnimmst in der Ewigkeit. Abgesehen von deiner Veränderung. Aber davon rede ich jetzt nicht. Okay? Was ist dann das Ziel Gottes in unserem Leben? Dass du 5 Porsche fährst, 200 Paar Schuhe von Zalando hast und jede Woche einmal schreist vor Glück. Ist das das Ziel in unserem Leben? Nein. Wenn das Ziel in unserem Leben ist, dass wir Frucht haben, eine Ewigkeitsfrucht, die vor Gott gilt, die den größten Wert hat. Jesus ist am Kreuz gestorben. Für was? Für diese Welt. Für die Tiere. Für was? Für die Menschen ist er gestorben. Damit die was? Errettet werden. Also ist doch der Plan, der offensichtliche Plan Gottes in unserem Leben, dass wo welche Frucht ist. Dass wir Menschen retten. Stimmt es oder nicht? Nein, Pastor Thomas, Gott will, dass ich reich bin, dass es mir gut geht, dass ich Markenklamotten tragen kann. Ich komme einmal in der Woche zum Gottesdienst und dann müssen schon alle zufrieden sein. Ich gebe meinen Zehnten und dann habe ich alles bezahlt und dann muss der Pastor die Schnauze halten. Ist das das Ziel unseres Lebens? Nein, das sind Früchte aus deinem Leben, aber nicht das Ziel. Wenn Gott will, dass wir Menschen gewinnen, dann brauchen wir eine Ausbildung. Das vergessen die meisten. Die meisten sind so, wie sie sind und so wollen sie bleiben. Du darfst so bleiben, wie du bist. Nein, darfst du nicht. Nein, Gott sei Dank nicht. Wenn du mich vor 30 Jahren kennengelernt hättest, wärst du vielleicht schreiend davongelaufen. Und ich selber auch, wenn ich manchmal so Bilder von früher sehe oder so denke, boah, das bin nicht ich. Warum? Weil wir verändert werden. Wir gehen Schritte. Amen. Jetzt schauen wir uns mal was an. Jetzt darfst du anfangen. Wo Paulus jemand lobt. Er sagt, ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten. Also hier geht es um einen Menschen, der Paulus ganz viel Freude bereitet. Der Paulus Freude bringt, der Paulus in Begeisterung bringt. Also muss es jemand sein, der ihm richtig auf die Nerven geht, oder? Nein, genau das Gegenteil. Jetzt schauen wir uns an, warum nächster Vers. Denn ich höre von deiner Liebe. Wenn du jemand hörst, dass da jemand ist, der ist ganz arg lieb, dann ist das nichts für dich. Du willst lieber Leute haben, die total voller Hass sind, die voller Gewalt sind, voller Ablehnung. Nee, Paulus sagte, ich danke meinem Gott. Ich bin Gott dankbar, was er aus dir gemacht hat, wie er dich verändert hat, was er in dich hinein investiert hat und jetzt Früchte trägt. Das, was Paulus im übertragenen Sinn sagt. Ich danke meinem Gott, denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an unseren Herrn Jesus und gegenüber allen Heiligen. Das, was Gott will. Er will, dass du Liebe hast, die verknüpft ist mit dem Glauben. Weil du kannst die beiden nicht trennen. Du kannst nicht sagen, ich glaube Gott, aber ich liebe ihn nicht. Du kannst auch nicht sagen, ich liebe Gott, aber ich glaube ihn nicht. Du kannst auch nicht sagen von deinem Ehepartner, ich liebe meine Frau, aber ich glaube ihr nicht. Alles, was die sagt, das ist verdächtig. Da kannst du sie nicht lieben. Und umgekehrt genauso. Die du hast gegenüber dem Herrn Jesus, und das ist der Schlüssel. Der Glaube und die Liebe müssen von uns aus zuerst bei Jesus sein. Wir müssen einen festen Glauben, eine feste Liebe in unserem Herzen haben zu Jesus. Weil sonst wird es schwierig mit den Leuten. Die Leute sind immer anstrengend. Und die Leute lieben, ist unmöglich ohne Jesus und den Heiligen Geist. Amen. Guckt euch rum, alle, die hier sitzen, sind Kinder Gottes, total geliebt vom Vater. Aber die würdest du draußen nie treffen. Keiner von uns wird sich privat treffen, wenn wir nicht Jesus in unserem Herzen hätten. Der gern Golf spielt, ist im Golfclub. Der bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, ist mit seinen Feuerwehrjungs. Die Bayern München-Fans sitzen nicht bei den Schalke-Fans. Versteht ihr? Wir treffen uns irgendwo, aber hier ist die Spielwiese. Und hier ist der Ort, wo unser Herz oft einen Spiegel vorgesetzt kriegt. Wenn wir hier uns nicht lieben können, wie soll denn Gott Erweckung schenken? Wenn du hier nicht bereit bist, deinem Bruder und deiner Schwester zu vergeben aus der Tiefe deines Herzens, wenn du hier nicht lieben kannst von ganzem Herzen den Herrn Jesus, wie willst du es draußen schaffen? Ist nicht möglich. Also ist hier der Ort der Ausbildung. Hier ist deine Schule. Hier gehst du sonntags raus, auferbaut oder gefrustet. Geliebt oder ungeliebt. Befreit, geheilt oder nicht befreit und geheilt. Die Entscheidung liegt an dir, nicht an Gott. Liegt auch nicht an mir, liegt auch nicht an deinen Geschwistern. Ob du in der Liebe bist oder nicht, liegt nicht an dem, der dich verletzt. Da wird nur offenbar, was in der Tube ist, wenn man draufdrückt. Amen. Wenn du schnell zum Zorn bist, dann ist Zorn in dir. Dann bin nicht ich schuld, weil ich sage, oh, hättest du mal wieder zum Friseur sollen. Dann habe ich einen dummen Spruch gelassen, den ich hätte vielleicht lassen sollen. Aber wenn du dann spürst, wie du zornig wirst, liegt es nicht an deiner Frisur, sondern es liegt an dem, was in deinem Herzen ist. Und im Positiven genauso. Wenn du schnell vergeben kannst, wenn du sofort sagen kannst, oh Herr, du weißt ja, wie es ist, komm, ich segne sie, alles gut, vergessen, vergeben, weg. Amen. Dann bist du auf dem richtigen Kurs. Halleluja. Und Paulus sagt dir, ich freue mich, wenn ich von der Liebe höre und dem Glauben, den du hast an unseren Herrn Jesus und gegenüber allen Heiligen. Jemand, der so drauf ist, ist ein Segen für jede Gemeinde. Und ich glaube nicht, dass Gott einen haben will, der alle anderen segnet. Sondern das Ziel ist, dass alle in dieses Ding hineinwachsen. Amen. Leute, wisst ihr, wenn du betest, ist dein Gebet genauso wertvoll wie das Gebet des größten Mannes oder der größten Frau Gottes auf diesem Planeten. Wir Menschen denken, oh, wenn Benny hinbetet, wenn Benny fortbetet, wenn Benny kombetet, dann denken wir, wow, jetzt passiert's. Dann beobachten wir Menschen, wo Heilungen passieren in ihrem Dienst und denken, ja, bei ihm passiert es. Bei ihm passieren nur die Heilungen, weil er glaubt. Wenn du dich entscheidest, auch zu glauben, passieren bei dir dieselben Heilungen. Es macht keinen Unterschied, ob du betest oder irgendjemand einen großen Namen hat. Die Welt denkt so, bei Gott nicht. Wir sind Brüder unter vielen Brüdern. Da steht nicht Bruder Nummer 1, Bruder Nummer Superduper, Bruder Nummer Mega, Bruder Nummer Absolut. Und dann kommt ganz lang nichts und dann irgendwann kommst du. Das steht nicht im Wort. Sondern es steht drin, dass wir alle gleich sind. Es macht keinen Unterschied, ob ein 6-Jähriger betet oder ein 60-Jähriger. Auch das macht keinen Unterschied. Ob du arm oder reich bist, ob du dich gestern bekehrt hast oder schon 50 Jahre gläubig bist, macht keinen Unterschied. Amen. Sobald du hineingetreten bist in diesen Bund, da komme ich nachher nochmal dazu, gehörst du dazu. Du bist ein Sohn Gottes geworden. Nächster Vers. Dass der Glaube, den wir miteinander haben, in dir kräftig werde, in Erkenntnis all des Guten, das wir haben in Christus. Wow, das bete ich auch für dich heute Morgen. Dass dein Glaube, den du mit mir zusammen hast, in dir kräftig werde, kraftvoll werde, durch den Heiligen Geist. In der Erkenntnis all des Guten, das wir haben. In der Erkenntnis, dein Glaube muss in die Erkenntnis kommen, all des Guten, was du hast. Das habe ich euch vorhin gesagt. Die Juden erziehen ihre Kinder und erzählen ihnen von klein auf von den Wundern Gottes. Warum? Damit ihr Bild von Gott so groß wird, dass sie sagen, dieser Gott kann das Meer teilen. Wow! Ja, der kann meinen Husten lösen. Wenn du aber nicht glaubst, dass Gott das Meer teilt, wird der Husten für dich ein Meer werden, wo du denkst, ja, das kann Gott nicht, das schafft er nicht. Oder vielleicht bei dem, aber nicht bei mir. Aha. Ist Gott für dich oder gegen dich? Zu wie viel Prozent? Warum passiert so wenig in unserem Leben? Weil wir im Westen so programmiert sind, dass immer einer zuständig ist. Ich kann es euch nicht oft genug sagen, weil es mir selber immer wieder passiert. Kratzt der Hals, will ich zum Arzt. Werde ich arbeitslos, gehe ich aufs Arbeitsamt. Können wir endlos weitermachen. Es gibt immer einen, der zuständig ist. Und das beraubt uns unserer Autorität, zu sagen, wenn ich krank bin, gehe ich nicht zum Arzt, sondern zuerst zu Jesus. Das ist eine Veränderung des Denkens. Wenn ich arbeitslos werde, gehe ich nicht aufs Amt, sondern danke dem Herrn für meinen neuen Job. Und den finde ich in Kürze. Merkt ihr den Unterschied? Und deswegen passieren so viele Wunder in den Ländern wie Afrika, Indien oder sonst wo, weil die kein Arbeitsamt haben und keinen Arzt. Wenn die gläubig werden, setzen die alles auf eine Karte. Und ich glaube, da will uns Gott zurückführen auf diesen ganz simplen, einfachen Glauben, anzuklopfen, zu bitten und so weiter. Versteht ihr das Prinzip jetzt? Wo wir verstehen, dass unser Glaube kräftig wird, nicht schwach. Oh ja, wenn die Chinesen beten, dann. Nein, du genauso. Wenn du betest, hört dich der Vater. Er hört dir zu. Er nimmt dich ernst. Du bist wichtig für ihn. Das Problem ist, dass wir Erlebnisse hatten in der Vergangenheit, wo wir angefangen haben, einen Antiglauben zu entwickeln. Wir glauben eigentlich immer. Es gibt keinen Mensch, der über den Planet geht, der nicht glaubt. Das wisst ihr ja. Wenn der den Stromschalter oder den Lichtschalter einschaltet, hat er Glauben, dass was passiert. Sonst würde er es nicht tun. Wenn jemand 4 Wochen lang arbeiten geht, dann hat er Glauben, dass am Ende von Monat was passiert, dass sein Lohn kommt. Alles in dieser Welt ist auf Glauben aufgebaut. Es gibt kein Unglauben. Selbst die, die sagen, ich glaube an nichts, die glauben auch. Die glauben, dass nach jedem Regen wieder die Sonne rauskommt. Das glauben die. Die glauben, dass Wasser nass ist. Die glauben, dass wenn sie in 380 Volt Steckdose fassen, das nicht gut für sie ist. Das glauben die auch. Unser Glaube soll kräftig werden. Kräftig. Was heißt es? Mit Ergebnissen. Und wenn wir Dinge in der Vergangenheit erlebt haben, wo es nicht funktioniert, dann fangen wir an zu glauben an das Negative, an das Nicht-Funktionierende, anstatt wir anfangen an das Funktionierende zu glauben. Ich habe so viel Zeugnisse gelesen von Menschen, die Toten auferweckt haben. Ich habe von einem gelesen, der hat erzählt, die ersten 10 Leute, für die er gebetet hat, sind alle gestorben. Ja, das ist motivierend, oder? Wisst ihr, jeder Erfinder erzählt dir dieselbe Geschichte. Ich habe es einmal probiert, hat gleich geklappt. Schwupp, da war's. Nein, die haben tausende, hunderte, tausende Versuche, immer wieder aufs Neue. Mit jedem Versuch haben sie gewusst, so funktioniert's nicht. Haben sie nicht enttäuschen lassen. Haben gesagt, jetzt habe ich schon hunderte Möglichkeiten, die nicht funktionieren. Also muss ich weiterdenken. Und das ist, was Gott bei uns will. Er will nicht, dass du denkst, wie es nicht funktioniert, sondern dass es funktioniert. Und wenn du 10-mal für Leute gebetet hast und die sind alle gestorben, dann hör doch nicht auf. Hör doch nicht auf. Natascha, darf ich das Zeugnis erzählen? Natascha, ihre Hündin, hat 4 Welpen gekriegt. Eins davon war tot, hat nicht geatmet. Dann hat Natascha gebetet, erzähle ich es richtig, und hat gesagt, in Jesu Namen, oder magst du es erzählen kurz? Du atmest jetzt. In Jesu Namen, du atmest jetzt. Und dann fing der Welpe an zu atmen. Ist es unsere Autorität, ja oder nein? Gott trainiert dich. Ich habe lachen müssen, weil ich hier gesagt habe, Gott trainiert uns an Tieren. Ist das jetzt mangelnder Glaube? Nein, es ist trainiert werden. Wenn es bei den Tieren funktioniert. Amen. Amen. In der Erkenntnis all des Guten, das wir haben. Manchmal, wenn der Teufel mich so bombardiert und ich bin ein Denker, Menschen, die viel denken, haben viel mehr Probleme als Leute, die nicht viel denken. Ja? Ich denke manchmal so viel, dass ich an einen Punkt komme der Frustration. Das passiert mir ganz oft. Und dann merke ich, wenn ich den Punkt der Frustration überschreite, fange ich an, Gott anzuklagen. Warum machst du es nicht so? Warum nicht so? Warum nicht gestern? Warum erst morgen? Versteht ihr? Und ich merke, das sind alles Sackgassen. Ich komme nicht weiter. Ich fahre mich fest. Ich komme da nicht mehr raus. Fällt mir ganz Zeit schwer. Und dann hilft mir nur eine Sache, anzufangen, das Gegenteil zu denken. Dann fange ich an und dann proklamiere ich mir, manchmal laut, manchmal leise, habe ich die Woche 3-mal gemacht. Ich sage, nein, Gott ist gut, Gott ist für mich. Meine Seele, lobe den Herrn, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dann habe ich Situationen, wo ich manchmal davor stehe und denke, jetzt schon wieder, es kotzt mich an zum 100.000. Mal. Und dann denke ich, hey, Gott hat auch 999.000 Mal 99 dir geholfen. Dann wird er doch das, dann merke ich, oh ja, Halleluja, nee, Gott wird mir auch diesmal helfen. Versteht ihr? Und dann holst du dich raus, du erbaust dich selbst auf deinen allerheiligsten Glauben, sagt die Bibel. Du brauchst nicht jemand, der dir die Hände auflegt, du brauchst nicht jemand, der dich bebetet, du brauchst nicht jemand, der dich bemitleidet. Alles, was du brauchst, ist schon in dir drin. Glauben ist in dir, Liebe ist in dir. Amen. Der Heilige Geist ist in dir. Das Wort fließt in dir. Manchmal höre ich von euch Zeugnissen. Ja, Thomas, da war ich in der Straßenbahn. Da hat mich da eine Frau angesprochen. Da habe ich neulich das wahres Zeugnis von hier, von jemand. Und da habe ich mich nicht so richtig getraut. Dann habe ich gedacht, ach, jetzt mache ich einfach. Ich war so gestaunt, welche Bibelstellen aus mir rauskamen. Die Frau war ganz geblättet. Und zum Schluss hat sie zu mir gesagt, ja, Sie haben recht, Gott gibt's. Ja, warum? Weil das Wort in dir lebt. Du musst es nur rauslassen, mehr nicht. Ist ganz einfach. Ganz einfach. Ein Denker denkt, was ist wenn? Was ist wenn, wenn wenn ist? Und was ist wenn nach wenn, wenn kommt? Und schon ist die Frau ausgestiegen. Jetzt hätte ich es gewusst. Ist sie weg. Nein, du versteh dir. Ganz einfach, simpel einfach. Ja? Und um das zu erkennen, was wir in Christus haben. Was haben wir denn in Christus alles? Leute, wir haben die Fülle. Wir haben die Fülle in Christus. Wir haben nicht Mangel, wir haben die Fülle. Wir proklamieren den Mangel und machen den Mangel groß. Deswegen ist er da. Und Gott lässt den Mangel zu, um dich so richtig zu ärgern. Nein, er lässt den Mangel zu, damit du endlich aufstehst und dem Mangel befiehlst zu gehen. Und es fängt an, wo du noch nicht siehst. Wisst ihr, Glauben ist die Substanz, das Überzeugtsein von dem, was man noch nicht sieht. Wenn du siehst, brauchst du keinen Glauben mehr. Und stinkt es, ich weiß. Das passt nicht jedem von uns. Wir hätten alle gern, Gott überweist mir 1 Million auf mein Konto oder gib mir so ein spezielles Heilungsöl, was ich nur drauf schmiere und dann macht es bumm und alles ist weg. Wir wollen immer so ein Helferlein haben, stimmt's? Aber Gott möchte den Glauben in uns haben. Das andere ist alles Esoterik, das ist alles okkult. Die Wundersalbe, der Wunderort, das Wunderwasser, der Wunderheiler. Das bedeutet immer, dass du nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommst, weil immer der andere über dir ist. Versteht ihr? So funktioniert auch Religion. Oh, wenn du nach Lourdes pilgerst und da fließt so Wasser aus dem Stein, wenn du das 3-mal musst du dich besprengen mit und bugge die Bu singen, dann ist alles weg. Und dann passiert Heilung. Aber diese Heilung ist nicht von Gott. Wenn der Teufel heilt, hör mir gut zu, es ist immer ein Austausch von Dämonen. Kein Dämon gibt freiwillig seinen Patienten auf. Hörst du mir zu? Wenn einer Krebs hat und er wird dort von Krebs geheilt, geht der Krebsdämon aus ihm raus und der Depressionsdämon kommt. Oder was auch immer. Es gibt keine Heilung in der Welt. Nur Jesus kann heilen. Und das hörst du ganz oft als Zeugnis, wo sie dann so Geschichten erzählen. Danach haben sie noch was Schlimmeres. Weil der Teufel nicht aufgibt. Es gibt keinen Dämon, der sagt, ach ja, der ist so lieb, den lasse ich gehen. Nein, die gehen nicht. Jesus stritt mit dem Besessenen. Könnt ihr euch erinnern? Er fragt sie, wie viel seid ihr? Und sie sagen, Legion. Mindestens 4000 Dämonen, ein Menschen. Er hat aber nicht rumdiskutiert mit denen. Er hat ihnen gezeigt, wer der Chef ist. Sie rausgeschmissen, da wo sie hingehören. In die Schweine. Lass uns in die Schweine fahren, haben sie gedacht. Und die Schweine hatten so viel Anstand, dass sie gesagt haben, mit Dämonen leben wir nicht. Da wählen wir den Freitod. Boah, das ist eine Sauerei. Das ist eine richtige Schweinerei, mit Dämonen leben. Die haben mehr verstanden wie mancher Mensch, oder? Damit der Glaube, den wir miteinander haben, in dir kräftig werde. Vers 7 noch. Denn ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe. Boah, dieser Satz geht runter wie Öl, oder? Gibt es Menschen in deinem Leben, die so viel Liebe haben? Liebe von Christus, Liebe für dich, Liebe für sich selber. Dass, wenn du mit ihnen in Kontakt kommst, dass sie dir so unfassbar gut tun. Glaubt ihr, dass das gibt, dass das möglich ist? Dass Menschen dich einfach lieben, so wie du bist, dich in den Arm nehmen, dich trösten, dir zuhören, dich nicht ablehnen, dich nicht richten, dich nicht korrigieren, nicht besserwisserisch sind, nicht immer das letzte Wort haben, nicht immer den super Ratschlag dir hinterherwerfen, wie ein Knochen, sondern dich einfach mal nur lieben. Ups. Denn ich hatte große Freude, schreibt Paulus. Und so viel Freude hatte Paulus nicht in seinem Leben. Glaub mir das. Paulus hatte nicht viel Freude. Er war ein Diener, wir wissen das. Und er hatte diese Last der Menschen, die er alle getötet hatte. All die Christen, die er getötet hatte, war eine Last in seinem Leben. Aber er hat durch Gnade überwunden und verstanden, dass er durch Gnade berufen ist. Und er sagt, ich lasse los, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vorne liegt. Aber seine Motivation war, er wusste, er war ein Verfolger der Gemeinde und jetzt soll er retten, so viele er kann. Und er sagt, ich lasse alles los, was mich an früher erinnert. Ich erachte es als Dreck. Das ist aber nicht richtig übersetzt. Es ist wirklich, im Urtext steht Kot. Ich erachte mein altes Leben, alles als Dreck, als Kot, gegenüber dem, was Gott jetzt für mich hat. Amen. Was hat Gott für ihn gehabt? Menschen gewinnen, Gemeinde bauen, bekehren, befreien, heilen, lieben. Amen. Denn ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen erquickt sind durch dich, lieber Bruder. Stell dir mal vor, wenn du so einen Ruf hast in der christlichen Szene, unabhängig von Denomination oder irgendwas, wo die Leute sagen, boah, wenn du die Maria triffst oder den Frank oder wie alle heißen, oh ey, die Rede 2 Minuten, da geht's dir so gut, weil die Liebe fließt. Und weißt du, wo die Quelle ist für dich? Es sind nicht die Menschen, sondern oben. Du musst mit Jesus in deinem Kämmerlein eins sein und dich dort so lieben lassen. Dann kannst du andere lieben, bedingungslos. Vorhin in der Küche, als ich am Beten war, hat Gott mir ein Beispiel gegeben. Ich liebe es, wenn Gott praktisch zu mir redet. Sagte zu mir, weißt du, Thomas, ich brauche Mamas und Papas in der Gemeinde für die Erweckung. Aber hier ist die Spielwiese und das Trainingszentrum, okay? Ich glaube, Erweckung kann erst richtig kommen, wenn Mamas und Papas da sind. Und wenn Gott dich heute Morgen fragt, willst du Mama sein, willst du Papa sein, dann muss dir eins bewusst sein, es sind nicht deine Kinder. Okay? Eigene Kinder lieben, kein Problem. Wird sogar dein Leben geben dafür, stimmt's? Aber fremde Kinder lieben, wow. Und wenn du dich entscheidest, eine Mama zu sein, musst du sagen, ich entscheide mich, die fremden Kinder zu lieben. Step one. Ich entscheide mich, sie zu lieben. Und dann wirst du ihre Fehler sehen und die Liebe wird ihre Fehler bedecken. So tun, als wären sie nicht da. Das ist, was Gott will. Amen. Wenn du aber jemand bist, der sagt, ich will keine Mama sein, dann wirst du zur Stiefmutter. Und die Stiefmutter hat sich entschieden, die Kinder zu akzeptieren, weil sie nun mal da sind, aber die Stiefmutter liebt sie nicht. Und sobald die ersten Fehler sichtbar werden, und die werden immer sichtbar, bei dir und bei mir, wird die Stiefmutter die Kinder verurteilen, ablehnen und alles entblößen, was sie falsch machen. So funktioniert Religion. Habt ihr das in der Tiefe gegriffen? Soll Gott Erweckung bringen und diese Leute kommen zu lauter Stiefmüttern und Stiefvätern, die keinen Bock auf sie haben? So sind die meisten Gemeindenleute. Da sind Leute drin, die haben aufeinander keinen Bock. Ist das wahr? Und ich will nicht, dass sie jetzt mit dem Finger zeigt und sagt, die und die und die. Nein, es ist eine Sache, die in deinem Herzen stattfindet. Will Gott Erweckung bringen? Manche Paare bekommen Kinder, weil sie halt miteinander Sex hatten. Aber der Zeitpunkt passt nicht. Schwierig, oder? Dann arrangiert man sich halt irgendwie. Aber weißt du, wo Gott Kinder hineingeben will? In ein Ehepaar, was frisch geheiratet hat, sagt, wir wünschen uns von ganzem Herzen Kinder. Da will Gott Kinder reingeben, oder? Und das ist der beste Ort für die Kinder. Warum? Weil man es kaum erwarten kann, bis sie da sind. Weil Freude und Liebe da ist. Seid ihr bei mir? Aber wenn jemand eine Einstellung hat, ja, da kommen halt Leute in die Gemeinde, boah, hast du die wieder gesehen, wie die aussah? Und wer hat denn die hergeschickt? Und dann bist du eine Stiefmama. Und die, glaub mir eins, niemand ist so sensibel wie ein Kind. Kinder spüren sofort, wer sie liebt und wer nicht. Sofort. Es gibt so Filme, wo die Erbtante zu Besuch kommt und dann werden die Kinder so auf den Schoß gegeben. Hier, guck mal, die Kinder machen. Die Kinder haben Angst vor dem Drachen, aber die Eltern wollen den Drachen lieb haben, solange sie ihn noch ertragen müssen, bis Tag X kommt, wo der Drache sich verabschiedet von Planet Erde, damit sie erben können. Und ich finde es manchen Filmen so wahr, wie die Kinder reagieren. Die kreischen und schreien wie blöde. Und manchmal gehen Kinder zu wildfremden Leuten und knuddeln die und du denkst so, hä? Vanessa war so drauf. In Amerika ist die, jeden Tisch, wo die Leute waren, wenn da 10 Tische waren, alle 10 Leute kannten uns. Die wussten, was für Auto wir fahren, wo wir wohnen, wie der Papa heißt, dass der bei der Bundeswehr ist, ja, alles erzählt. Und da kamen die Leute, ach, sie haben ja so eine süße Tochter. Jetzt wissen wir alles über sie. Ich bin immer knallrot angelaufen. Die war so offen, ja, die ist zu allen Leuten hin. Aber ich glaube, Gott möchte unser Herz so haben, dass wir offen sind für die Menschen. Und es ist immer noch sehr herausfordernd. Es gibt nichts Herausfordernderes als Menschen. Es gibt nichts Anstrengenderes als Menschen. Es gibt nichts, was mehr wehtut als Menschen, wenn sie dich verraten, wenn sie dich verkaufen und so weiter. Ist das wahr? Oder du hilfst Menschen und als Dank kriegst du einen Stinkefinger. Das ist oft so. Aber weißt du, das Einzige, was uns davor bewahrt, bitter zu werden, ist wirklich die Liebe Gottes. Wo du dir bewusst machst, ich liebe diesen Menschen jetzt nicht, weil ich ihn lieb habe, weil er toll ist, weil ich ihn mag, sondern weil ich Jesus lieb habe, weil ich Jesus mag. Und weil ich im Auftrag Jesus jetzt diesen Menschen in den Arm nehme. Amen. Ist das wahr? Ich habe euch die Geschichte erzählt, ich erzähle sie noch einmal. Wo ich auf dem christlichen Seminar war, im Odenwald. War da zum ersten Mal, habe gedacht, ich bin zu Gast, ich setze mich in die Ecke, ich beobachte mal alles. So ist der Thomas, der beobachtet gern, weißt du? Erstmal analysieren, was hier so abgeht und so. Denker, weißt du? Und dann sagt der Pastor, so, jeder sucht sich jetzt jemanden und nimmt den in den Arm und knüttelt den. Und da war da so ein bekehrter Obdachloser da. Und da habe ich gedacht, mal gespannt, wer den in den Arm nimmt. Und ich saß da an meiner Ecke und habe das so, ah, der geht aus dem Weg, der läuft weg, alle gehen so weg. Und ganz zum Schluss habe ich gedacht, der arme Kerl, der hatte schon die Tränen in den Augen, keiner hat ihn in den Arm genommen. Und das Dumme war, es waren noch zwei übrig. Der Obdachlose und der Thomas. Aber er hat ADS. Ach du Scheiße. Und er guckte schon so rüber, so fragend so. Nie. Und ich so. Dann habe ich mich überwunden, rüber zu gehen. Und habe den in den Arm genommen. Und er roch noch so ein bisschen, ja, Zigaretten und hatte so, ich kenne ja die Mentholbonbons und jo. Und noch ein paar andere Düfte und ich dachte so, Und ich habe mir gedacht, Gott, du hast aus meinem Spaß dein Spaß gemacht. Ja? Ich habe gedacht, ich, mal gucken, ne? Und Gott hat gesagt, mal gucken, Thomas. Weißt du? So, und dann bin ich rüber und habe ihn in den Arm genommen, habe mich überwunden, ihn in den Arm zu nehmen. Und ich lüge euch nicht an, es war ein Duft vom Himmel, den ich noch nie in meinem Leben gerochen habe und nie wieder danach. Ein Duft vom Himmel, eine Essenz, ein, das kann man nicht beschreiben. Ich bin da gestanden, mir sind die Tränen gekullert. Ich habe den geklammert und immer losgelassen. Der wollte mich immer wieder loslassen. Ich habe, Also Douglas ist ein Scheiß dagegen, ja? Und ich stand das, tut es gut. Boah, und das war so übernatürlich. Es war die Belohnung Gottes für die Überwindung meiner selbst. Amen. Und dieser Typ weinte und ich weinte und wir guckten uns an und haben uns geschämt und wieder. Es war ganz komisch. Zwei Männer am Arm legen und weinen ist schon seltsam, ja? Ja? Aber es war sehr heilsam für ihn und für mich. Seine Ablehnung wurde geheilt und mein Stolz. Habe ich gedacht, alter Schwede, hey, das passiert mir nicht nochmal. Nee, ich suche mir schon vorher, wen ich nehme, Spaß. Gott weiß, wie wir drauf sind, er weiß, wie wir ticken. Und guck mal, was hier steht. Du bist große Freude und Trost durch deine Liebe, weil du die Herzen der Heiligen erquickst. Wer von euch möchte ein Herz haben, was erquickt ist? Wer möchte anderen die Herzen erquicken? Gott sei Dank bleiben die Hände jetzt oben. Wisst ihr, das fängt an, es ist ein Geben und ein Nehmen. Liebe fließt immer, Liebe ist immer ein Kreislauf, wie Strom. Weißt du, das geht im einen Pol rein und im anderen wieder raus. Strom muss immer fließen, Liebe muss fließen. Du kannst nicht sagen, ich liebe jetzt jemand und dann spürst du gar nichts. Das geht ja gar nicht, sondern es fließt. Und das ist ja das Schöne an der Liebe. Es gibt und es empfängt. Und du hast die Heiligen erquickt, lieber Bruder. Ich glaube, ich habe da so eine Vermutung, wenn wir bereit sind und wir, da gibt es noch tausende andere Gemeinden auf der ganzen Welt, die dieselbe Botschaft hören. Wenn wir bereit sind zu sagen, Herr, ich möchte die Menschen da draußen lieben, ich möchte sie so sehen, wie du sie siehst, dann kommt Erweckung automatisch. Wisst ihr, dass das sogar in der Bibel steht? Ich weiß jetzt nicht auswendig, wo es steht, aber da heißt, wenn ihr Liebe untereinander habt, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Kinder seid. Wisst ihr, wir brauchen nicht für 500.000 Euro ein Zelt mieten hier auf dem Acker in Heidelberg und eine Band einladen und was weiß ich, Prediger aus Amerika einladen und haben am Ende 1,5 Millionen Euro Kosten und dann kommen sowieso nur Christen. So ist es meistens. Wenn ihr Liebe untereinander habt, wird die Welt erkennen. Die Welt, wisst ihr, wie einfach Erweckung ist? Hör dir mal zu, was du sprichst, wenn du den Gottesdienst verlässt. Nicht anklagen jetzt, nur für dich. Was redest du, wenn du rausgehst? Redest du noch übers Wort? Bist du noch berührt von der Anbetungszeit? Bist du noch begeistert von dem, was Gott in dir tut? Oder geht's schon wieder, oh, hast du wieder gesehen, was die angehabt hat? Oh, was kochen wir heute? Da. Bist du schon wieder in der Welt? Oder brennt noch was in dir? Ist da noch was da, was wächst, was weiterarbeitet? Amen. Gehen wir mal zu Hebräer 6. Und bevor ich euch den Vers sage, möchte ich nochmal hineintauchen in das, was wir letzte Woche gelernt haben. Wer weiß noch, was wir letzte Woche gelernt haben? Wir haben gelernt, dass der Glaube, den Gott bei Abraham segnete, nicht der Glaube war, dass Abraham mal Vater wird, sondern dass es der Glauben an Christus ist. Habe ich das aus dem Wort bewiesen? Abraham sah Christus und er freute sich. Amen. Und der Vater segnete den Abraham auf der Grundlage des Glaubens an Christus. Wir haben uns das angeschaut, wo der Vater mit Abraham einen Bund macht. Könnt ihr euch erinnern? Wir haben uns angeschaut, dass Gott zu Abraham sagte, bring mir die Tiere für den Bund, für das Opfern. Abraham wusste sofort, was er tun musste, ohne dass Gott ihm das sagte. Er ging her, zerteilte die Tiere, legte einen Teil rechts, einen Teil links. Und in der Antike, im Alten Bund, musste man hindurchgehen und es war die Manifestation dieses Bundes, den man miteinander schloss. Und einer bürgt mit seinem Leben für den anderen, sonst ist der Bund nutzlos. Ich gehe nur mit jemandem einen Bund ein. Zum Beispiel, wenn ich eine Sippe habe, gehe ich mit der Nachbarschaftssippe einen Bund ein, sage, wenn ihr angegriffen werdet, helfen wir euch. Und wenn wir angegriffen werden, kommt ihr rüber und helft uns. Das ist ein Bund. Wenn dieser Bund vollzogen ist, heißt es mein Blut für dein Blut. Mein Leben für dein Leben. Okay? Soweit dabei? Wenn du nicht kommst, wenn die angegriffen werden, hast du dein Leben verwirkt. Die dürfen dich dann anschließend töten, weil du den Bund gebrochen hast. Und für Bundbrechen gibt es keine Entschuldigung. Und dann haben wir gelesen, dass als dieser Bund war, fiel ein tiefer Schlaf und ein Schrecken auf Abraham. Das war derselbe Schrecken, der auf Jesus am Kreuz fiel. Und in diesem Schlaf sah Abraham Christus am Kreuz. Er sah ihn. Und das Interessante ist, es war ein Feuerofen und eine Fackel. Und diese Fackel fuhr zwischen den Stücken hin und her. Abraham hat was gemacht? Er schlief. Wie kann Gott mit Abraham einen Bund machen, wenn Abraham schläft und nicht hindurchgeht? Weil Gott wusste, Abraham kann diesen Bund nicht halten, er wird ihn brechen. Darum ist diese Fackel durch und diese Fackel ist Jesus und der Ofen ist der Vater. Das Feuer kommt aus dem Ofen, die Fackel brennt, die Fackel ging durch die Stücke hindurch und verzehrte sie. Und da schloss der Vater einen Bund mit sich selbst, mit seinem Sohn. Schon ganz am Anfang und sagte, weil ich weiß, dass Abraham diesen Bund nicht halten kann, schließe ich selber diesen Bund mit meinem Sohn. Guck dir so. Amen. Leute, das ist der Oberhammer. Abraham sah Christus am Kreuz und er sah den auferstandenen Jesus. Und der Vater sagt zu Abraham, du wirst viele Nachkommen haben, unzählbar, wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Und diese Nachkommen ist nicht das Volk Israel oder irgendwelche Leute, sondern diese Nachkommen sind die, die an Christus glauben. Denn das ist der Glauben, den der Vater segnete. Den Glauben an Christus, nicht irgendein Glauben. Versteht ihr das? Wenn das nicht so wäre, hätten wir Christus nicht mehr gebraucht. Weil wir hätten ja den Glauben des Abraham. Und der Vater sagt, deine Nachkommen werden so viele sein. Und dann sagt er zu ihm, zu seinem Sohn, nimm Isaak und opfer ihn auf dem Berg. Das war ein prophetischer Akt, dass der Vater seinen Sohn opfern konnte. Aber da habe ich schon vor Jahren drüber gepredigt, mache ich jetzt nicht. Was ich mich immer gefragt habe, warum diskutiert Abraham nicht mit dem Vater? Wir hätten es doch gemacht, du nicht, oder? Wir haben gesagt, Moment mal. Er setzt sich mal hin und hör mal zu. Du hast gesagt, du segnest mich, du machst einen Bund mit mir und du schenkst mir einen Sohn. Ich habe gewartet, bis ich 100 war, bis der Sohn kam, oder 99. Jetzt ist er da, jetzt sagst du, ich soll ihn opfern. Ja, geht's noch, oder was? Ach, so geht's aber nicht. Ich lass mich doch nicht von dir verarschen. Wie meinst du? Verstehe ich oder nicht? Sind wir doch mal ganz menschlich. Und vor allem ist ja die Verheißung dahin, wenn ich meinen Sohn umbringe. Ja, ist der Gott schizophren? Redet er dumm Zeug? Warum? Wie sie hat mich immer gefragt, warum diskutiert Abraham nicht mit Gott? Wir haben es letztes Mal gelesen, sollen wir es nochmal lesen? Genau. Das war bei Hebräer. Hebräer 11, 8 und 9. Hebräer 11, 8 und 9. Ganz schnell, Lydia. Hebräer 11, 17. Doch, 17. Geh mal zu 17, bitte. Ich glaube, da war es. 19? Jetzt pass auf, was hier steht. Abraham dachte sich, Gott kann von den Toten auferwecken. Wie kommt Abraham auf diese Idee? Das gab es bis dahin nicht. Das stand nicht bei Wikipedia, nicht bei Google, nicht bei der Bildzeitung. Wie kommt er auf die Idee zu sagen, ja, Gott kann von den Toten auferwecken? Er sah beides. Er sah Christus am Kreuz, wie er starb. Und er sah dann am Anschluss den auferstandenen Christus. Deswegen war Abraham ganz gechillt. Da nimmt das Messer, nimmt seinen Sohn und sagt, ja, machen wir geschwind. Gott kann von den Toten auferwecken. Oder nicht? Und früher habe ich immer gedacht, den Glauben, den Gott segnete bei Abraham, war, weil Abraham so ein toller, dufter Typ war. Der hat einfach Gott geglaubt. Aber wir lesen später, dass er zigmal versagt hat. Er hat gelogen, betrogen. Ja, wie? Ja, ist er jetzt der Vater des Glaubens oder nicht? Den Glauben, den Gott segnet und gesegnet hat in Abraham, ist einzig der Glaube an den Messias und sonst gar nichts. Und er hat, wie viel Anteil hat Abraham an diesem Glauben? Sag's laut. Null. Er hat keinen Anteil daran. Es ist Gottes vollbrachtes Werk. Und als Abraham aufwachte, wusste er, er hat den Bund nicht mit dem Vater geschlossen. Der Vater sagt aber, ich habe einen Bund mit dir gemacht, Abraham. Ja, lügt der Vater jetzt? Nein. Er hat dasselbe mit Abraham gemacht, mit das, was er mit uns gemacht hat. Er hat mit Christus einen Bund geschlossen und hat uns mit hineingenommen in diesen Bund. Nicht ich erfülle den Bund, Christus hat ihn erfüllt. Nicht ich bin gehorsam, Christus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Nicht ich habe den Preis bezahlt, Christus hat den Preis bezahlt. Amen. Und das ist der Schlüssel und das ist der Glauben, den der Vater segnet bis zum heutigen Tage. Der Glauben an den Christus. Amen. Und ich glaube, der Vater hat dem Abraham verboten, das zu lehren, bis auf die Zeit, wo es kommt. Wenn ihr jetzt versteht, was da passiert ist, dann gibt es keinen neuen Bund, sondern es ist eigentlich der alte mit Abraham. Der Bund, den der Vater mit dem Sohn schloss, um die Menschheit zu retten, ist genau das, was dann am Kreuz passiert ist. Seht ihr, am Anfang hat Gott schon die Lösung gewusst. Wisst ihr, der alte Bund ist einzig und allein zwischen Gott und den Juden. Der hat nie für Christen gegolten. Das Gesetz zählt für mich nicht. Ich kann nicht verstehen, wie Christen das Gesetz lernen. Ich bin nicht unter dem Gesetz, ich bin unter der Gnade. Ich kann nicht in zwei Bündnissen sein. Ich kann nicht in der US-Armee Soldat sein und in der pakistanischen Armee. Das geht da gar nicht, oder? Entweder bin ich in einem Bündnis oder in dem anderen Bündnis. Ich kann nicht in der NATO sein und im Warschauer Pakt. Versteht ihr? Und Christen blabbern so viel dummes Zeug, weil sie es nicht verstehen. So, der alte Bund hat mit uns wie viel zu tun? Nichts. Hat Gott mit uns den neuen Bund geschlossen? Nein. Nein, Gott hat mit uns keinen Bund geschlossen, noch nie. Ihr habt es immer noch nicht verstanden. Gott hat mit wem den Bund geschlossen? Mit Jesus. Und wen nimmt er mit hinein? Wir feiern nachher Abendmahl. Wenn wir Abendmahl feiern, was tun wir? Wir sind nicht in diesem Bund drin, weil wir ihn halten oder weil der Vater ihn mit uns geschlossen hat. Wir wären genauso gewesen wie Abraham. Wir hätten versagt. Jeder Mensch hat versagt. Wäre das nicht so, hätte Christus nicht kommen brauchen. Wenn es einen einzigen Menschen gegeben hätte, der einen Bund zu 100% hält mit dem Vater, hätte Christus nicht kommen brauchen. Dann würden wir diesen Menschen nachfolgen. Dann wäre das der Ersatz Christus. Den gibt's aber nicht. Gott sei Dank. Amen. Leute, als ich das letzte Woche angefangen habe zu verstehen, habe ich gemerkt, boah, der ganze Druck geht aus mir raus. Ich muss nicht mehr leisten. Gott hat den Bund mit seinem Sohn geschlossen. Und Christus hat zu 100% diesen Bund erfüllt. Amen. Oh, Hebräer 6, Vers 13 haben wir gesagt, gell? Musst du nochmal aufschlagen. Und jetzt verstehe ich auch, warum im Neuen Testament ständig Paulus von Abraham schreibt. Ich habe immer gedacht, warum schreibt der dauernd von Abraham? Was habe ich denn mit dem Kerl zu tun? Oder? Aber jetzt fange ich an zu verstehen, warum so viele Dinge in der Bibel stehen. Pass auf, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, welche Verheißung? Die seiner Nachkommen. Wer sind die Nachkommen? Wir. Das habt ihr verstanden. Natürlich auch Isaak und so weiter. Ihr müsst schon, die Bibel hat verschiedene Ebenen. Eine natürliche, wo immer was im Fleisch passiert. Und dann gibt es noch geistige Ebenen. Ihr habt verstanden, oder? Und das gilt für alle Generationen. Ja, das ist vielschichtig. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, und jetzt kommt was Brutales, was Geniales, schwor er bei sich selbst. Gott hat dir verboten, dir und mir zu schwören. In der Bibel steht, schwöre bei nichts. Als ich bei der Bundeswehr war, musste ich schwören, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und so weiter. Dann wurde ich Zeitsoldat, musste ich es nochmal schwören. Und dann habe ich mir lange überlegt, schwöre ich das oder schwöre ich das nicht? Und dann gab es so einen Schwur, der so ein bisschen verwässerter war für Christen. Das habe ich dann geschworen, weil da konnte ich mit klarkommen. Aber wie das ging, weiß ich nicht mehr. Aber ich habe gewusst, ein Schwur, das ist ein Schwur. Heute, Jugendliche, Alter, ich schwöre, ey. War voll der Dreier BMW, voll tief so, weißt du, ich schwöre, ey. Die haben gar keine Ahnung mehr, von was die reden. Die wissen gar nicht mehr, was das heißt, zu schwören. Ein Schwur heißt, mit deinem Leben bezeugst du das. Okay? Und hier schwört Gott dem Abraham. Hat Gott nötig, Abraham zu schwören? Warum schwört Gott bei Abraham? Warum nicht bei Jesus? Warum nicht bei Paulus? Gab's doch so viel Tolle. Warum immer Abraham lang? Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, da er bei keinem Größeren schwören konnte. Stimmt es? Gott schwört bei sich selber und sprach, wahrlich, wahrlich, ich will dich segnen und mehren. Gott hat geschworen, Abraham zu segnen und zu vermehren. Leute, von wem spricht sie hier? Wem hat Gott geschworen, ihn zu segnen und ihn zu mehren? Dich und mich. Und du mit hineingenommen bist in diesen Bund. So wie Abraham hineingenommen wurde in diesen Bund. Gott kann nicht segnen, was nicht heilig und rein ist. War Abraham heilig und rein? Nein. Sind wir heilig und rein? Nein. Warum war Abraham im Bund? Warum sind wir im Bund? Weil wir heilig und rein sind durch das Blut des Lammes. Nicht durch unseren Verdienst. Amen. Wahrlich, Gott schwört und sagt, wahrlich. Und ich schwöre bei mir selber. Ich werde dich nicht verfluchen und dir schaden. Ich will dich segnen und dich mehren. Amen. Das ist die Botschaft heute Morgen für dein Leben. Was Gott mit dir vorhat. Und erzähl mir nichts mehr anders. Gott hat geschworen. Stellt euch das vor. Gott hat nicht nur versprochen. Ein Versprechen ist eine Sache, ein Schwur eine andere. Wenn du vom Richter stehst und hast Ehekrach und deine Frau hat dich angezeigt und du stehst vom Richter und der Richter sagt, Herr Bauer, wollen Sie Ihrer Frau jetzt ein guter Mann sein? Ich verspreche es. Dann sagt der Richter, ist mir nicht genug. Wollen Sie es auch schwören? Oh nee, auf keinen Fall. Versteht ihr? Ein Schwur ist absolut bindend. Und Gott schwört bei sich selber, dass er alle Nachkommen Abrahams die an den Messias glauben, gesegnet sind und sich mehren. Amen. Ich frage dich, wenn das nicht so ist, dann gilt es ja nur für die natürlichen Nachkommen von Abraham, Isaak, Jakob und so weiter. Ja, was jetzt? Die sollen doch so zahlreich wie die Sterne werden. Die kann man doch zählen. Die Israeliten kann man zählen. Ich habe die Woche gelesen, die Sterne, die man von der Erde aus sehen kann, sind 100 Milliarden. 100 Milliarden Sterne kann man von der Erde aus sehen. Das ist nicht viel. Das schafft man in der Woche. Wenn Gott sagt, dass die Nachkommen Abrahams so zahlreich, wenn er nur das Natürliche gemeint hätte, dann müsste ich sagen, die Bibel lügt. Oder nicht? Welche sind diese Nachkommen? Seit 6000 Jahren. Von Abraham bis heute. Alle, die Gott nachfolgen. Alle, die auf Verheißung gestorben waren bis zum Kreuz, die im guten Teil des Totenreichs waren und dann mit Jesus auferstanden sind am dritten Tage. Viele Heilige wurden in Jerusalem gesehen. Der gute Teil des Totenreichs ist leer seit der Auferstehung. Wir sind alle mit Christus im Himmel. Und alle, die glauben, die Frage ist, was glaubt der Abraham? Kann nur eine Antwort geben an den Messias, weil er ihn sah. Amen. Erzähle ich Mist oder stimmt es? Johannes 8, Vers 56, nochmal zur Wiederholung. Ihr müsst es aus dem Wort sehen, nicht weil ich euch das erzähle. Ihr müsst es aus dem Wort sehen. Abraham, euer Vater, welcher Vater? Der Vater des Glaubens. Welcher Glaube? An Christus. Okay? Sonst gäbe es noch einen separaten Glauben. Ein Glauben an was anderes als Christus. Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Seine Berufung war, den Tag des Messias zu sehen. Wer ist der Messias? Jesus. Wer spricht hier? Jesus. Er spricht über sich selbst. Abraham wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Du kannst nicht Christus sehen, den Messias sehen und keine Freude haben. Geht nicht. Du kannst nicht Jesus treffen und sagen, ich bin so depressiv, seid ihr, ja furchtbar. Nee, geht doch nicht. Seht ihr, ich lüge euch nicht an. Ich mache es nochmal zur Wiederholung. Abraham sah den Messias und das war sein Glaube. Übrigens gibt es noch andere, die den Messias sahen. David sah den Messias, Mose sah den Messias, nicht nur Abraham. Aber mit Abraham startete Gott. Amen. Zurück, da wo wir gerade waren. Hebräer 6, 13. Weiter, nächster Vers. Nächster Vers. Und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Weiter. Die Menschen schwören ja bei einem Größeren, als sie selbst sind. Und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und macht alle Widerrede ein Ende. Gott hat was gemacht? Er hat geschworen, dich zu segnen und zu mehren. In Christus Jesus. Und weißt du, was hier steht? Gott macht jede Widerrede ein Ende. Aber Herr, ich fahre mein Ferrari noch nicht. Ich bin nicht so gesegnet. Gott hat jeder Widerrede ein Ende gemacht. Ihr guckt mich an heute Morgen, wie wenn ich vom anderen Stern bin. Leute, wir gehen tiefer ins Wort als jemals zuvor. Ihr müsst verstehen, was im Wort steht. Warum schreibt Paulus von Abraham, wenn Abraham einen Glauben hatte, der nichts mit Christus zu tun hat? Macht doch keinen Sinn. Sondern Paulus macht groß, was das Herz des Vaters schon bei Abraham war. Als er selbst und ein Eid dient zu dieser Bekräftigung. Nicht nur, dass Gott dir zusagt, dass es so ist, er macht auch noch einen Eid, dass es so ist. Hat Gott es nötig? Nein, er macht es für uns. Er hat geschworen für dich und für mich, dass wir verstehen, wie ernst es Gott ist, wie ernst es ihm ist, dass wir in diesem Bund mit drin sind. Ist das gut? Halleluja. Nächster Vers. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich noch mit einem Eid verbürgt. Wer ist heute Morgen der Erbe der Verheißung? Ich und du. Wir sind die Erben der Verheißung. Oder nicht? Bist du schon im Himmel? Nein. Im Geist ja. Und du hast den Heiligen Geist wiederum empfangen als ein Pfand für dein Bürgerrecht im Himmel. Aber da bist du noch nicht. Und Gott schwört einen Eid, dass er dir Gutes tun will, dich nicht verlassen will und dich segnen will und dich mehren will. Amen. Weißt du, das Mehren bedeutet auch, dass dein Glauben und deine Offenbarung größer wird. Das heißt nicht, dass dein Bankkonto größer wird und deine Garage voller wird. Das kann passieren. Das ist aber nicht das Zeichen, dass du dich mehrst. Amen. Dass sein Ratschluss nicht wankt. Gott wird seine Meinung nie wieder über dich ändern. Er hat sich entschieden, dich zu lieben. Du hast den Messias angenommen. Punkt. Ende der Geschichte. Buch zu. Es gibt kein Nachwort. So ist es und so ist es. Gott hat sich entschieden mit einem Eid. Leute, ihr müsst euch das bewusst machen. Heute verstehen wir nicht mehr, was ein Eid ist, weil jeder schwört irgendwas. Selbst Politiker lügen. Es bedeutet nichts mehr. Aber wenn Gott schwört bei sich selber, um Abraham zu sagen, ich werde dich segnen und mehren. Den Vater des Glaubens. Amen. Mit einem Eid. Weiter. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken. Du hast zwei Zusagen, die nicht wanken. Die nicht wackeln, die nicht lose sind, die unveränderbar sind. Denn es ist unmöglich, dass Gott lügt. Wenn du noch einmal kommst und mir sagst, ich bin jetzt schon gesegnet, kriegst du den Popo voll von mir. Weil da steht was anderes. Wer ist dein größter Prediger in deinem Leben? Du selber. Es nützt mir nichts, wenn ich dir jeden Tag sage, dass du geliebt bist und dass der Vater für dich ist, wenn du immer deine Antwort drauf ist, ich bin nicht geliebt, nein, der Vater ist nicht für mich. Lies, was hier steht. Wenn du mir nicht glaubst, glaub dem Wort Gottes, glaub der Bibel. Denn es ist unmöglich, dass Gott lügt. Einen starken Trost haben wir. Hast du einen starken Trost? So sollen wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben von Gott, der uns tröstet, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Wir sind errettet, aber auf Hoffnung. Und Gott hat gesagt, er ist für dich. Weißt du, alle Engel im Himmel stehen hinter dir. Und alle Engel auf Erden stehen hinter dir. Die ganzen himmlischen Herrscher sind für dich. Und zwar zu 100%. Weil der Vater für dich ist. Versteht ihr jetzt, warum ich euch über Jahre gelehrt habe, dass ihr die Gerechtigkeit seid, die in Gott gilt? Nicht, was eine Religion sagt. Nicht, was Menschen sagen. Du bist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, weil Gott dich zur Gerechtigkeit gemacht hat. In Christus Jesus. Jesus war gerecht, er war heilig, er war rein, er war ohne Sünde. Und er ist ans Kreuz, um dich zu erretten. Und er bezahlte und er gab seine Heiligkeit, seine Sündlosigkeit, seine Herrlichkeit, gab er alles auf, damit er dich gewinnt. Und du bist jetzt herrlich und heilig und rein und sündlos, weil du Jesu Wesen angezogen hast. Die Herrlichkeit, die er hatte, die gehört jetzt dir. Alles, was er erworben hat, ist, was er aufgab, um es dir zu schenken. Du bist gerecht, weil Gott dich gerecht gemacht hat. Okay? Soweit verstanden. Das macht dich frei. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, du, Natascha, du bist doch nicht gerecht. Was macht Natascha? Die lacht. Weil sie weiß, wer sie ist. Wenn du nicht weißt, wer du bist, dann sagst du so, du bist doch nicht gerecht. Und dann sagen die Leute, echt nicht? Nein, aber ich kenne die 13 Stufen der Gerechtigkeit. Komm in mein Seminar. Kostet nur 1500 Euro 14 Tage. Ich zeige dir, wie du gerecht wirst. Leute, ihr lacht darüber. Da draußen ist voll davon. Ja? Und dann kriegst du ein Zertifikat und dann bist du gerecht, weil da steht's drauf. Wir haben einen starken Trost. Nächster Vers. Diesen haben wir, pass auf, was hier steht. Diesen Trost, diesen Zuspruch haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele. Leute, das ist ein Schlüssel, das ist der Oberhammer. Paulus benutzt hier dieses Wort Anker. Was hat einen Anker? Ein Schiff. Wenn ein Schiff den Anker wirft, dann nur, weil der Kapitän will, dass das Schiff wo bleibt? An dieser Stelle. Okay? Und es ist immens wichtig, dass wir dieses Bild hier verstehen. Gott sagt, du sollst im Hafen ankommen. Du sollst nicht auf dem Meer jeder Lehre hin und her getrieben sein, sondern du sollst in den sicheren Hafen des Christus kommen. Und dann wirf dein Anker. Und da bleib. Und das heißt, du, wenn der Anker runde ist, sollst du da bleiben und nicht wegfahren. Jetzt kommen Winde, die zerren an dem Schiff, auch im Hafen. Die Winde sind die Mächte der Finsternis, die du siehst und spürst. Du spürst den Wind. Versteht ihr? Und die Auswirkungen des Windes. Dann gibt es Strömungen unter dem Boot, im Wasser. Die siehst du nicht, die spürst du nicht. Du merkst nur, da drückt was, da will ich was wegdrücken. Raus aus dem sicheren Hafen. Versteht ihr? Das Bild. Und der Anker hält. Und die Kette hält dich an Ort und Stelle. Dann gibt es Ebbe, wo du merkst, oh, Depression kommt. Und du bleibst aber mit deinem Anker fest an der Stelle. Dann gibt es die Flut, wo du denkst, wow, Herr, boah, wo du dich ganz groß fühlst. Und auch da, du sollst, und wo passiert es? Nicht in deinem Geist. Wo? Lies, was da steht. In deiner Seele. Die Seele braucht diesen Anker, dein Geist nicht. Der sagt ja zu allem, was Gott sagt, aber deine Seele nicht. Aber deine Seele soll in diesen sicheren Hafen kommen, wo du ankerst. Wir haben das als einen sicheren und festen Anker unserer Seele. Seht ihr, wo das Problem bei vielen Christen ist? Die in ihrer Seele sind, hoch, runter, rüber, nüber und alles reißt sie weg, weil sie keinen Anker haben. Weil der Anker nicht gesetzt ist. Sie klatschen gegen die Klippen, sie haben ein Loch im Boot, sie erleiden Schiffbruch, sie werden von jeder Lehre hin und her geworfen, von jeder Stimmung hoch und runter. Jeder Wind bläst sie weg, jede Strömung bläst sie rüber. Gestern haben sie geglaubt, das ist der Heil, dann morgen glauben sie, das ist das Heil. Du musst dahin, dann musst du dahin. Das sind Leute ohne Anker. Versteht ihr? Da ist keine Festheit da, wo sie festhält. Und diesen Anker brauchen wir in der Seele. Gehen wir mal einen Vers zurück. Was ist nun dieser Anker? Diese Hoffnung, an der wir festhalten. Diese angebotene Hoffnung, nicht die Hoffnung, die ich produziere oder irgendjemand, der hier predigt. Diese Hoffnung, die angeboten wird. Wer bietet sie uns an? Jesus, der Vater durch Jesus. Eine Hoffnung, wo er sagt, ich liebe dich, ich habe einen Schwur gemacht, dich zu segnen und zu mehren. Leute, mich begeistert das Wort Gottes. Es fing an mit Abraham, dem Vater des Glaubens. Ich verstehe jetzt, welcher Glaube das ist. Der Glaube an Christus. Das ist der einzig wahre Glaube. Es gibt kein extra Glauben oder Glaube des Mose oder der Glaube des Abraham oder selbst im Neuen Bund haben sie es angefangen. Wir folgen Apollos, ein anderer Name für Petrus, aber wir folgen Paulus. Und da hat er gesagt, stopp, Freunde. Wir folgen Christus und sonst gar nichts. Ja, nicht Paulus, nicht Clemens, nicht Thomas, nicht, wer predigt hier noch? Vanessa, Bärbel oder sonst jemand, der kommt. Nicht denen folgen wir folgen Christus. Und du hast einen festen Anker in deiner Seele. Und du kannst deiner Seele sagen, Seele, Anker bleibt. Der Anker bleibt. Amen. Gott ist für mich. Wer kann wider mich sein? Und wenn du einen Anker hast, dann lachst du über den Wind. Du lachst über die Strömungen. Du lachst über Ebbe und Flut. All das tangiert dich nicht mehr. Es toucht dich nicht mehr. Du weißt, es gibt es. Du weißt, die Mächte sind da. Aber du hast einen festen Anker in deiner Seele. Und sie wird nicht mehr vergewaltigt oder hin und her geworfen, sondern du stehst und du bist festgemacht. Amen. Du bist festgemacht. Halleluja. Oh, ich liebe das Wort Gottes. Das ist so der Hammer. Nächster Vers. Es kommt was uns auch die ganze Zeit schon Clemens versucht zu zeigen. Amen. Da hinein ist der Vorläufer für uns gegangen. Der Vorläufer ist für uns gegangen. Wer ist der Vorläufer? Jesus. Wo ist er hingegangen? Er ist ein Hohepriester geworden in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Er ist hineingegangen, ein Vorläufer. Er hat den Weg frei gemacht für uns, den Zugang zum Vater geöffnet. Wie lang? Für immer. Ist es nicht der Hammer? Das ist so gut, es ist der Oberhammer. Er ist der Vorläufer für uns, der Vorläufer für uns. Er ist hineingegangen in das Allerheiligste, als würdiger Hohepriester für uns. um den Weg frei zu machen, dass wir ins Allerheiligste können. Ist es das, was Gott mit uns vorhat? Wo Clemens uns lehrt über die Stiftshütte, über die Ordnungen Gottes, was wichtig ist, der Vorhof, Heiligtum, Allerheiligtum, diese Dinge anfangen zu verstehen, sie umzusetzen, dass es praktisch wird, dass wir Durchbrüche erleben, Veränderungen erleben, Siege erleben. Das ist Gott, was Gott mit uns vorhat. Nochmal zur Wiederholung, ganz zum Schluss. Gott hat geschworen, dich was? Dich zu segnen und dich zu vermehren. Jetzt nicht mit Kindern, sondern ihr versteht, auch mit Kindern. Aber das ist nicht der Fokus, sondern der Fokus ist, der Christus in dir zu vermehren. Dass du in die Tiefe kommst. Amen. Was die Länge, die Breite, die Höhe ist, das kannst du noch messen. Aber die Tiefe kannst du nicht mehr messen. Das ist eine geistige Dimension, die kann man nicht messen. Wenn ich fragen würde, wie tief glaubst du an Jesus? Oh, Thomas, sehr tief. Ja, wie tief genau? Ich will es nachmessen. Ja, geht ja nicht. Wie sehr liebst du deine Frau, deinen Mann, deine Kinder? Wie sehr liebst du die? Gibt es da keinen Meterstab, wo du sagst, jetzt messen wir das nach. Sondern du spürst es. Ja. Man könnte vielleicht sagen, je näher du zum Thron Jesu kommst, desto tiefer. Aber das hinkt auch. Halleluja. Vater, ich danke dir für die Botschaft. Ich bete, dass wir frei werden. Ich bete, dass wir Väter und Mütter werden. Vater, ich bete, dass wir diese Entscheidung im Geist treffen, Vater und Mutter zu werden, durchzubrechen, in das hineinzukommen, was du mit uns vorhast, diese Erweckung aufzufangen, diesen Menschen Papa und Mama zu sein, Vater und Mütter. Papa, du sagst in einem Wort, ja, Zuchtmeister habt ihr viele, aber keine Väter. Vater, ich bete, dass diese Gemeinde eine Gemeinde ist, wo wirklich Vater und Mutter sein gelebt wird, wo die Liebe da ist, wo wir Trost spenden, weil wir von dir geliebt sind, weil wir in der Liebe mit dir fließen. Vater, ich bete, dass wir wirklich verstanden haben, was es heißt, in Christus zu sein und es weiterzugeben, das zu leben, das auszustrahlen, Menschen in den Arm zu nehmen. Vater, die vielleicht schwierig sind für uns, herausfordernd sind. Vater, ich bete, dass wir wirklich hier an einem Ort sind, wo du jeden herschicken kannst, wo jeder willkommen ist. Und ich weiß, es wird nicht einfach, aber ich will. Und ich bete, dass dein Wille geschieht, in der Church at the River, dass dieser Fluss permanent steigt, nicht nur Knöchel, nicht nur Knie, nicht nur Hüfttief, sondern dass es das volle Maß ist von dem, was du geben kannst und was du geben willst. Vater, ich danke dir, dass du uns das Wollen und das Vollbringen gibst. Und dass all unsere Schwachheit uns nicht aufhalten wird. All unser Versagen, all unsere Sünden, all das, wo wir Mist bauen, hält dich nicht auf. Weil du hast gesagt, ich schwöre es bei mir selbst, euch Gutes zu tun und nichts mehr anderes. Und ich danke dir für diesen Schwur, diesen Liebesschwur. Danke, dass deine Liebe noch tiefer in uns offenbar wird, noch größer klar wird, noch feiner herausgearbeitet ist, dass wir dich noch besser kennen. Vater, und das ist dein Herzenswunsch. Nicht nur, dass du uns kennst, sondern dass wir dich kennen, so wie du wirklich bist. Und danke, Jesus. Danke, dass du weiterarbeitest die nächsten Tage, Wochen, Monate an jedem Einzelnen, dass du uns abholst, uns mit hineinnimmst und dass du jedem hilfst, da wo er steht. Und danke, Herr. Ich bete, dass hier kein negatives Wort mehr fällt, sondern dass wir wirklich einander segnen können und füreinander da sein können. Und es ist nicht unmöglich. Es ist möglich. Halleluja. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Halleluja, Amen. Applaus